Damals waren Schlachtopfer und Brandopfer ganz normal als Opfer für Sünden. Aber er sieht, das ist doch recht äußerlich, die ganze Opferei. Was dem Herrn gefällt, ist ein wirklich zerschlagenes Herz. Betrifft natürlich nicht nur den Fall der Sündenvergebung, also der Buße, sondern auch, wenn unser Herz sonst zerschlagen ist, unser Geist zerschlagen ist. Das gefällt dem Herrn, denn da sind wir wirklich total offen für den Herrn. Und wir suchen ihn. Und am Ende sagt er, tu wohl an Zion nach deiner Gnade. Er ist sich sehr bewusst worden, dass durch seine Sünde ein großer Schaden entstanden ist. Und er bittet jetzt, dass dieser Schaden nicht nur beseitigt wird, sondern dass Gott Zion doch segnen möchte. Segnen, ja, mit seiner Gegenwart. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade. Er weiß, Gott hat ein weites Herz. Er ist bereit zu vergeben. Aber wir sollen wirklich umkehren und ihn suchen. Und baue die Mauern zu Jerusalem. Die Mauern waren ja schon gebaut. Aber er weiß ganz genau, so eine Tat reißt die Mauern nieder. Und der Feind hat Eingang. Und deswegen bittet er auch Gott, baue die Mauern, ja, gegen den Feind, ja, gegen die Sünde. Ja, es sollen hohe Mauern sein. Ja, lob den Herrn für dieses Zeugnis. Das hat mich heute Morgen sehr gestärkt. Wir haben das Lied auch heute Morgen mal gesungen. Und ich dachte, wunderbar, wunderbar, dass der Herr so eine Wendung machen kann. Und er ist wirklich Gott, unser Vater.
Hat mich auch angesprochen, tu wohl an Zion nach deiner Gnade, nach der Vergebung und nach der Reinigung und nach dem Bekennen haben wir wieder Zugang zur Gnade, in der wir stehen, lob den Herrn. Und auch wenn noch nicht alles in Ordnung ist, haben wir die Gnade. Das ist wirklich Grund zu loben und zu danken. Das haben wir auch heute Morgen gelesen aus 1. Korinther 1. Ich danke Gott alle Zeit für euch, nicht wegen eures perfekten Verhaltens, sondern aufgrund der Gnade. Amen. Und ich klage nicht über euch wegen irgendwelchen Mängeln, sondern ich danke Gott für euch alle, sogar alle Zeit, aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist. Lob den Herrn, uns ist die Gnade gegeben. Und der Herr tut wohl an Zion nach seiner Gnade. Und die Gnade, die macht die Lücken wieder zu. Lob den Herrn. Und nicht nur die Lücken zu, die baut weiter auf. Ja, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Halleluja. Das ist unsere Blickeswendung auf die Gnade hin. Heute Morgen sehen wir die Gnade. Und dass ihr an allem reich gemacht seid, in ihm, das ist wirklich wunderbar. Wir sind an allem reich gemacht, in ihm. An allem Wort und aller Erkenntnis, allem Ausdrucksvermögen sind reich gemacht. Wir können dieses auch zum Ausdruck bringen. Da sind wir auch reich gemacht. Ja, wenn das Zeugnis Christi in euch befestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, und die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet.
Ich möchte auch noch zwei Verse lesen in Hebräer 2, 8 und 9 und 10. Alles hast du unter seine Füße getan, denn indem er ihm alles untertan machte, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Wir sehen aber Jesus, das ist die Lösung. Wir sehen Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde, um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Denn es geziemte dem, um deswillen alle Dinge sind und durch den sie alle sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Herzog ihrer Errettung durch Leiden vollendete. Ja, wunderbar. Wir sehen Jesus. Er hat sich gegeben. Er hat die Sühnung unserer Sünden vollbracht. Und er hat uns seinen Glauben geschenkt, dass wir durch diesen Glauben auch immer wieder diese Wirklichkeit erfahren können. Für unser Herz, für unser Gewissen und auch für unsere Beziehung zum Herrn, dass immer wieder alles bereinigt ist. Wunderbar. Und er ist auch der Herzog unserer Errettung. Er hat schon viele Söhne zur Herrlichkeit gebracht. Wir haben am Dienstag gelesen in Hebräer 12, da wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Ja, und diese Wolke umfasst auch alle Geschwister, die schon gelebt haben, wo der Herzog ihrer Errettung sie bis in die Herrlichkeit hineinführen konnte. Und so können auch wir dem Herrn glauben, dass er uns in die Herrlichkeit führt, bis zum Ziel bringt. Ja, er ist vollendet, der Herr ist vollkommen gemacht worden und er hat das Ziel schon erreicht. Und er weiß, wie dieser Weg geht, wie es funktioniert. Und es funktioniert, indem wir immer wieder auf ihn schauen, auf das, was er vollbracht hat. Ja, dass er uns sein Leben gegeben hat und dass wir durch dieses Leben überwinden können. Und dass wir durch dieses Leben Leben haben und Auferstehungskraft in diesem Leben auch erfahren dürfen. Es ist seine Kraft, die uns trägt. Ja, nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Ja, der Herr ist nicht, wie wir schon gehört haben, angewiesen auf unsere Kraft, aber er ist darauf angewiesen, dass wir unser Herz ihm zuwenden und er uns mit seiner Kraft stärken kann. Hinein in den inwendigen Menschen. Und dazu bedarf es immer wieder eines Ablegens, eines Hinwendens und eines Neuergreifens und Nachjagens.
2. Korinther 6, Vers 16 bis Kapitel 7, Vers 1. Danke für alle Gemeinschaft bis hierher. Und wir glauben auch, dass du uns weiter dein Wort öffnest, Herr. Dass du uns Licht gibst, dass du uns zu dir rufst, Herr. Oh, Herr Jesus, wir geben dir auch unsere Herzen, beten, dass sie weich sind, dass sie bereit sind, dein Sprechen zu hören und auch dementsprechend zu wandeln, Herr, dass du unter uns wohnen und wandeln kannst. Diese Überschrift, ich will unter ihnen wohnen, ist offensichtlich, wenn wir diese Verse aufmerksam gelesen haben, eine Verheißung des lebendigen Gottes an uns. Wenn nicht ein Geringer als der lebendige Gott sagt, dass er unter uns wohnen und sogar wandeln will, dann ist es schon eine große Verheißung. Und bevor wir in die Verse nochmal einsteigen, möchte ich gern ein paar Dinge noch aus unserer Hausversammlung mit dazu nehmen. Wir sind gerade im ersten Buch Mose und da ist ja alles von Anfang an beschrieben. Und erstaunlich vieles, was dort beschrieben ist, betrifft uns bis heute. Kapitel 3 ist ja dann der sogenannte Fall des Menschen. Der Mensch oder die beiden, Adam und Eva, wie sie später genannt wird, sind in dem Garten und ja, sie lassen sich beschwatzen. Die Schlange kommt und sagt, ja, wollt ihr nicht doch von diesem Baum essen, von dem Gott ja gesagt hatte, sie sollen nicht essen. Die Schlange verspricht Erkenntnis und sie lassen sich hinreißen. Und es kommt eine Erkenntnis, aber eine ganz andere als erwartet. Sie haben wahrscheinlich eine schöne Erkenntnis erwartet, aber die Erkenntnis, die kam, war eigentlich, dass sie ihr Fleisch erkannt haben. Sie gemerkt haben, sie sind nackt. So irgendwie war was dran, aber doch waren sie betrogen. Und dann haben sie sich versteckt. Vielleicht lese ich die Verse mal. 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Also sie hatten ein Bedürfnis, sich zu verstecken. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Das hat mich sehr angesprochen in der Gemeinschaft, dass ja, das, was vorgefallen ist, es war ja nicht schön. Ja, sie wussten es ganz genau, dass sie nicht essen sollten von dieser Frucht. Und doch ist es geschehen. Sie hatten dieses Bedürfnis, sich zu verstecken. Sie waren beschwert von der Sünde, die vorgefallen war. Sie haben gemerkt, da ist jetzt etwas unterbrochen. Die Gemeinschaft ist weg. Sie hatten keine Freude, als Gott in dem Garten sie gesucht hat, sondern sie waren irgendwo, die Gemeinschaft war unterbrochen. Aber von Gottes Seite war eine Initiative und ein Wunsch, diese Gemeinschaft zu haben. Und Gott wusste ja auch, was vorgefallen ist. Gell? Und er sagt, wo bist du? Ja, er sucht den Menschen, um weiter mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, die ganzen Verse zu lesen. Aber Gott muss vieles regeln. Er muss erstmal das Problem aufarbeiten, auf den Tisch bringen. Zu jedem spricht er, zu der Schlange, zu Adam, zu Eva. Ja, und jeder muss einen Fluch tragen. Aber Gott hat auch schon eine Lösung für sie bereit. Gell? Vers 21, Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Ist das nicht wunderbar? Der lebendige Gott hat für den Menschen, den er geschafft hat und der gefallen ist in die Sünde, für diesen Menschen macht er Leibröcke oder Kleidungsstücke. Zum einen, dass sie nicht mehr nackt sein müssen, aber zum anderen auch, um ihn zu zeigen, um schon anzudeuten, so, da gibt's eine Lösung. Und diese Lösung, die kommt ja später dann, tausende Jahre später, als der Herr Jesus auf die Erde kommt, wird gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und hier, es ist ein Fell, was sie bekommen. Ja. So ist es wohl auch von einem Tier gewesen. So lässt sich annehmen, einem geschlachteten Tier. Welch eine wunderbare Errettung unser Gott für uns Menschen hat. Und alle, die an Jesus Christus glauben, sie glauben ja auch an dieses Werk. Sie glauben daran, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dass er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat und sie deswegen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wieder hineinkommen. Und da sind wir eigentlich jetzt hier in 2. Korinther 6. Gott sagt, er will unter den Menschen wohnen und wandeln. Ja, diesmal spricht er zu Gläubigen. Ja. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und er hat ihnen hier Verschiedenes zu sagen, weil es offensichtlich auch Probleme gab, die sich einschleichen wollten. Dinge, die zumindest ein, vielleicht auch mehrere, wieder einholen wollten. Jetzt sagt er zu ihnen, dass es nicht zusammenpasst. Wir haben letzte Woche einen Aufschrieb auf der Tafel gehabt von Dingen, die nicht zusammenpassen. Ich möchte es nicht alles nochmal wiederholen, nur diesen letzten Punkt, den er hier sagt. Was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Also er zeigt hier, es gibt einen Unterschied zwischen den Götzen und Gott. Aber er hat schon viele Unterschiede aufgezeigt und er möchte, dass die Geschwister hier bewahrt werden. Im Nachgang nach dieser Verheißung, dass er unter ihnen wohnen und wandeln will, sagt er in Vers 17 dann, darum geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen. Ja, geht aus, sondert euch ab. Ist es denn nötig? Wir leben doch in dieser Welt. Hat Gott nicht gesagt, oder der Herr, dass wir in dieser Welt sein werden, dass er uns nicht herausnimmt aus der Welt? Warum sagt er hier, geht aus? Ich möchte noch einen Vers dazu nehmen aus 1. Korinther 5, Vers 9. Sagt er, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nicht mit dem Unzüchtigen verkehren sollt, nicht allgemein mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Ein sehr bemerkenswertes Wort, finde ich. Wir wissen ja, dass solche Dinge in der Welt gibt und man hat den Eindruck, es wird nicht weniger. Aber doch gehen wir jeden Tag in die Arbeit, in die Schule, einkaufen, im Nachbarn. Wir haben so. Und Paulus sagt auch, dass es keinen Bedarf gibt, diese Welt zu räumen. Aber, was sagt denn Vers 11 dann? Vielmehr schrieb ich euch, ihr sollt mit keinem verkehren, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trinker oder ein Räuber. Mit solch einem sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Da ist er sehr deutlich, gell? Was die Gläubigen anbelangt. Die sollen einen klaren Stand haben. Die sollen für sich in Reinheit und Heiligkeit leben und sollen auch, ja, Abstand nehmen, wenn da jemand ist, der sich ein Bruder nennen lässt und so ein Leben führt. So in diesem Licht ist es auch zu sehen, wenn er sagt, sondert euch ab und geht aus. Also es geht nicht allgemein um die Welt um uns herum, sondern unter uns Gläubigen haben wir eine Gemeinschaft, die rein und heilig ist. Weil natürlich auch das Fleisch uns anhaftet, besteht auch immer wieder Bedarf der Reinigung und der Heiligung für uns persönlich. Ja, wenn wir in diesem Zeitalter leben, wir brauchen immer wieder die Reinigung des Herrn, die Heiligung. Und es gibt Gelegenheit zur Buße, es gibt Gelegenheit für Vergebung. Und das können wir auch allen sagen, dass selbst wir, die wir gläubig sind, wir brauchen auch immer wieder diese Reinigung. Aber offensichtlich gibt es noch einen Unterschied. Wenn da jemand ist, der in diesen Dingen lebt, ja, ich würde heute sagen, von dem schon viele wissen, dass er da drin lebt, wo es sogar schon der Welt offenbar geworden ist, da brauchen die Gläubigen Abstand, wie er hier sagt. Sondert euch ab und geht aus. Das ist was anderes. Wir haben hier auch in einer gewissen Weise eine Wahl. Gell? Am Ende von dem Vers sagt er dann, rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen. Das ist doch eine schöne Verheißung und auch gleichzeitig eine Wahl. Wollen wir das Unreine, ja, weil es halt ja doch in der Welt ist, oder wollen wir angenommen sein von dem lebendigen Gott? Das ist eigentlich, was hier gegeneinander steht. Das Unreine, die Trennung von der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und auf der anderen Seite die Gemeinschaft mit ihm, dass er unter uns wohnen und wandeln kann, dass wir sogar ihm dienen können. Ja, sagt nicht Paulus, die Männer, die beten, sollen heilige Hände aufheben. Also unser Dienst soll heilig sein, geheiligt dem Herrn. Und es ist auch ein kostbares Anrecht, was wir haben, dass wir ihm dienen dürfen. Im Alten Testament haben wir letztes Mal schon gelesen, es gab immer wieder Menschen, die dieses Vorrecht verloren haben. Und es ist tragisch. Sie durften nicht in das Zelt der Begegnung mit Gott hineingehen. Manche wurden sogar gerichtet, sagt der Herr auch. Ja. Trete zur Seite, weil es kommt das Gericht. Und dann gab es Menschen, denen hat der Herr ganz genau gesagt, wie sie sich reinigen und heiligen sollen. Die Priester, ja, ihnen hat er gesagt, was sie nicht anrühren sollen. Ist dort ganz genau beschrieben. Um geheiligt zu sein, um mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. So werde ich euch annehmen. Der Herr möchte uns gerne annehmen, aber er kann uns nicht annehmen, wie wir sind. So wie er einen Ungläubigen erst dann annehmen kann, nachdem er sein Herz dem Herrn gegeben hat, nachdem er Jesus in sein Leben aufgenommen hat, so gilt es weiter auch für uns Gläubige. Wir müssen uns rein bewahren und reinigen, um diese Gemeinschaft zu haben. Wir hatten ja diesen Sommer auch schon den Vers gelesen von Lukas 1, Vers 74 und 75. Da sagt er uns zu geben, dass wir errettet aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht. Das ist wunderbar. Das will der Herr uns geben, dass wir ihm dienen können, sogar ohne Furcht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist für manche mehr ausgeprägt, für manche weniger. Aber es gibt ja Menschen, vor denen hat man Respekt. Und manchmal schlägt der Respekt auch in Furcht um, weil man einfach weiß, die Person, die hat eine besondere Hoheit, besondere Macht. Und ja, das kann schon auch Furcht einflößen. Und wie viel mehr der lebendige Gott, welche Hoheit hat er? Welche Macht hat er? Welche Heiligkeit hat er? Aber er sagt hier, er möchte den Menschen geben, dass sie errettet aus der Hand ihrer Feinde ihm dienen können ohne Furcht. Das ist doch wunderbar. Mitten in diesem Zeitalter, wo es viele Feinde gibt, viele Dinge, die uns nach unten ziehen wollen, die uns wegziehen wollen, da will der Herr uns herausretten. Will uns diese Gnade geben, ihm zu dienen, sogar ohne Furcht. Es ist wunderbar. Und dann sagt er gleich auch noch in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Also wenn wir darüber reden, dem Herrn zu dienen, es hängt immer zusammen mit Heiligkeit und Gerechtigkeit. Es kann nicht jeder dienen, wie er ist. Ja, in Christus gereinigt und geheiligt können wir alle dienen. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Ja, jeden Tag möchte der Herr, dass wir ihm dienen. Sonntagmorgens ist natürlich eine goldene Gelegenheit, gell? Man muss ja sowieso nicht arbeiten. Fast alle. Man hat, die Läden haben zu hier in Deutschland. Man muss auch nichts erledigen. Und es ist auch eine wunderbare Zeit, ihm zu dienen. In der Versammlung, in der Gemeinschaft danach. Vielleicht auch in einem Dienst. Praktischer Art. Ja, wir können ihm dienen. Und dann sagt er aber auch alle unsere Tage. Ja, er will auch, dass wir montags ihm dienen, dienstags ihm dienen. Spätestens, wenn die Gebetsversammlung kommt, erinnert uns der Herr, dass wir ihm dienen können. Aber eigentlich schon vorher. Wir dienen ihm nicht nur in den Versammlungen. Und er warnt uns auch immer wieder, dass wir kein Leben führen, was zu bestimmten Gelegenheiten für ihn abgesondert ist oder eine Form der Heiligkeit hat, sondern er will, dass wir ihm dienen alle Tage. Alle unsere Tage in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und es ist vor ihm. Das ist doch wunderbar. Wir haben dieses Vorrecht, zu ihm zu kommen, vor ihm zu stehen, mit Freimut sogar. Unreinheit, die nimmt den Freimut, so wie sich Adam und Eva versteckt haben. Ihr Freimut war weg, aber durch das Blut, durch die Buße, wie vorher auch bezeugt wurde, Psalm 51, können wir wieder Freimut erlangen, ihm zu dienen, zu beten für die Mauern zu Jerusalem. Was er hier dann auch sagt, weil wir nun diese Verheißung haben in 2. Korinther 7, Vers 1. Geliebte, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Macht Raum für uns. Macht Raum. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die letzten Wochen, wenn wir darüber gesprochen haben, ist es immer wieder durchgeklungen. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen, weil in Vers 12 von Kapitel 6 sagt er ja auch, ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Also diese Unreinheit, die Unheiligkeit, sie macht offensichtlich eine Enge im Herzen. Man könnte auch sagen, wenn unser Herz mit anderen Dingen so voll ist oder auch beschwert ist, ja, dann passt nichts mehr rein, dann ist es so eng. Wenn dann etwas kommt vom Herrn, dann sind wir schon voll, sind wir schon keine Zeit oder keine Kraft oder geht nicht. Eng ist es in euren Herzen. Sie haben vielleicht gedacht, Sie sind besonders weit. Sie haben ja vieles offensichtlich zugelassen. Dies und jenes geduldet, gedacht, na ja, lass uns mal ein bisschen großzügig sein. Aber das ist nicht davon hier die Rede. Diese Großzügigkeit den fleischlichen Dingen gegenüber, die führt zu einer Enge des Herzens den geistlichen Dingen gegenüber. So, es ist auch wieder eine Wahl. Was wollen wir? Eine Großzügigkeit, vieles zu dulden? Oder wollen wir ein weites Herz für den Herrn, für die Heiligen und für das, was er tun will, nämlich unter uns wohnen und wandeln? Da sagt er, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Es ist wohl der einzige Vers im Neuen Testament, der davon spricht, dass es auch Töchter gibt. Wer natürlich das Wort kennt, weiß, dass wenn Söhne geschrieben steht, dass es sich auch auf die Frauen bezieht. Aber hier ist es nochmal explizit erwähnt, Söhne und Töchter. So, das heißt, alle können daran Anteil haben. Vielleicht auch Adam und Eva. Sie waren beide unter dem Fluch. Aber hier ist wieder Söhne und Töchter. Und es ist auch eine Erinnerung, dass der Herr uns alle braucht. Es gibt hier keinen Unterschied, ob Mann oder Frau, sondern wichtig ist, dass wir uns heiligen, dass wir uns auf seine Seite stellen. Und er will unser Vater sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen. Ja, lasst uns diese Reinigung immer wieder vollführen, um der Gemeinschaft mit dem Vater willen und auch um der Gemeinschaft mit den Heiligen willen. Dann haben wir vollen Anteil, dann sind wir fähig, aufgebaut zu werden. Dann kann der Herr auch den Aufbau segnen. Dann kann er uns unter uns wohnen und wandeln. Ja, manchmal denken wir, woran hängt's, woran klemmt's? Wir wissen es nicht immer, aber es ist auf jeden Fall gut, uns zu heiligen, uns zu reinigen. Dann haben wir zumindest diese Verheißung, dass er unter uns wohnen und wandeln will. Ja, damit will ich heute erstmal aufhören. Wir können aber weiter Gemeinschaft haben. Amen.
Ich möchte noch kurz was zu dieser Absonderung sagen, was wir gerade gehandelt haben in der Gemeinschaft. Der Herr hat uns frei gemacht von all unseren Bindungen, das wissen wir. Am Kreuz hat er alles bezahlt, alle Ketten gesprengt. Er hat uns frei gemacht und wir haben heute eine freie Wahl, wirklich immer ihn zu wählen, ihn vor Augen zu haben. Und dennoch haben wir unser Fleisch noch. Der Feind kennt alle unsere Schwachpunkte. An einem Beispiel, das klar zu machen, wir haben eine bestimmte Kneipe in Feingen, Füchsle. Das ist die Stammkneipe von allen, die ein großes, großes Problem mit Alkohol haben. Und wenn der Herr jemand frei macht von diesem Problem, und früher haben alle Wege von Feingen, alle Wege dieses Menschen zu diesem Füchsler geführt. Jeder Weg. Und wenn du frei gemacht bist vom Herrn nur als Bild, dann sind all diese Wege ab sofort tabu, selbstverständlich. Und du tust gut daran, neue Wege in deinem Leben zu führen. Und die müssen alle im weiten Bogen um dieses Füchsle rumführen. Weil wir haben noch unser Fleisch. Und wenn du einkaufst im Laden, jeder weiß, wo ist das Schnapsregal? Dann gehen all deine Wege im weiten Bogen fern von diesem Schnapsregal. Ist das selbstverständlich. Du kannst nicht damit spielen. Mit der Not, die vielleicht deine Seelennot ist. Also das nur im Bild. Neue Wege zu pflügen, neue Gewohnheiten zu haben, große Bögen zu machen, um alles, was eine Gefahr für unsere Seele, für dieses reine Leben, dass der Herr unter uns wohnen kann. Lot hat einen feinen Weg gewählt, gell? Bequem dort irgendwo und hat einen nahen Weg an einer Gefahrenstelle gewählt. Und das hat zum Verderben geführt.
Und all diese nahen Wege an unserer Schwachheit, die führen zweifellos immer wieder zu einem Straucheln. Also wir wollen im Herrn, der uns befreit hat von all unseren Nöten und uns freie Wahl gegeben hat, wir wollen neue Wege suchen an unseren persönlichen Gefahrenstellen vorbei, dass wir wirklich ein reines, heiliges Leben für unseren Herrn leben können, dass er uns Stück für Stück befreit von aller Not, die vielleicht noch da ist in den Herzen. Also das auch nur als Beispiel, als kleines Beispiel. Herr Jesus Christus, neue Wege in dir, an allen Wegen vorbei, die alt und eingefahren waren, Herr Jesus. Alle Befreiung, die du geschenkt hast, wirklich wahrnehmen, Herr Jesus. Einen direkten Weg zu dir und einen weiten Weg, einen weiten Bogen um alles, was Gefahr für uns bedeutet, Herr Jesus. Stärke uns dabei. Amen.
Ich lese euch das mal noch vor. In Römer 8, Vers 1 bis 4. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist.
Ja, ich will auch noch was sagen zu dem neuen Leben, weil das hatten wir ja letzte Woche, das hatten wir diese Woche. Was haben zum Beispiel Christus und Belial gemeinsam? Was haben der Tempel Gottes und Götzen gemeinsam? Nichts. In unserem neuen Leben, wenn wir wirklich unser Leben Jesus Christus gegeben haben, dann haben die alten Dinge da nichts mehr verloren. Ja, und das ist auch eine Erfahrung, die ich machen durfte in meinem Leben. Der Jesus hat mich freigemacht von so vielen Dingen. Und es gibt einfach Situationen in meinem Leben, in die darf ich gar nicht erst wieder kommen. Ja, das sind einfach Dinge, da mache ich einen Bogen darum, weil ich genau weiß, damit spielt man nicht. Ja, das ist Feuer. Ja, und Finger weg. Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen, dass da einfach eine klare Trennung gibt. Und auf der einen Seite ist das neue Leben, wo wir für den Herrn leben. Und auf der anderen Seite ist das alte, das ist weg. Der Mensch ist begraben. In der Taufe ist der Mensch begraben. Und mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und natürlich ist es nicht immer einfach, aber der Herr Jesus hat alles getan. Der Herr Jesus hat alles getan und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, auch wenn wir Schwierigkeiten haben. Ja, der Herr ist immer da für uns und ja, da will ich auch einfach Mut machen. Da einfach wirklich den Herrn anzuflehen. Herr, hilf mir da weiterhin einfach auf deinem Weg zu bleiben und da nicht wieder abzurutschen in das alte Leben, weil ja, es hat einfach keinen Wert. Das wissen wir alle.
Lest nochmal Jeremia 33, 3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Dafür müssen wir einfach unser Herz sehr, sehr weit machen lassen. Und auch den Herrn bitten, Herr, mach mein Herz weit, dass ich dieses Große und Unfassbare ergreifen kann. Das Leben mit dem Herrn ist so spannend und so großartig und erweitert immer mehr unseren Blick für seine Herrlichkeit. Die Welt hat sehr viel anzubieten, sehr viel Herrlichkeit in Anführungsstrichen, sehr viel Ablenkung, die aber unser Herz eng machen. Ja? Der Herr will uns ziehen, locken mit sich selbst. Ja? Und wie eben schon gesagt worden ist, dieses Wort in Römer 8, 1 und 2, ja, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr. Ich habe immer einen Weg zur Vergebung, aber noch mehr, ich habe den Geist und das Gesetz des Geistes des Lebens zum Überwinden. Zum Überwinden. Und wir müssen immer auch auf das Ziel sehen. Am Ende stehen die Überwinder, ja, die ihr Leben nicht geliebt haben, die durch das Blut sich gereinigt haben und das Wort so frei bezeugt haben. Es macht wirklich frei, das Evangelium mitzuteilen. Dafür muss unser Herz auch weit sein gegenüber Gott. Nicht so eng und ängstlich gegenüber Menschen, aber weit gegenüber Gott. Lob dem Herrn.
Ja, mir hat es auch gefallen, dass im Zusammenhang mit diesem Reinhalten das Wort von Römer 8 gelesen wurde. Und da heißt es ja in Vers 4, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist wirklich wunderbar. Und ich hatte auch selber für mich gelesen gehabt in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17, da heißt es auch, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Ja, das ist ja auch 2. Korinther 6. Wir sind ein Tempel Gottes und was macht diesen Tempel aus? Der Geist Gottes in euch wohnt. Lobt den Herrn für diesen Geist, der in uns wohnt. Und wir achten auf den Geist, wir geben dem Geist Raum, wir sind sensibel. Der Geist ist ja der Heilige Geist. Er in uns weiß, was heilig ist. Wir sondern uns sehr wohl ab, aber wir machen das im Einklang mit dem Geist. Das ist am besten. Und wenn wir merken, wie auch bezeugt worden ist, das ist eigentlich nicht so viel Kraft in uns da, dem zu folgen. Der Heilige Geist reicht auch das dar, worin wir überwinden sollen. Er wirkt in uns, er schafft das in uns. Ihm geben wir Raum. Und dann heißt es hier auch, also der Geist Gottes in euch wohnt, den lassen wir innewohnen und auch Enge behandeln. Ja, das ist auch im Medizinischen so, das ist nicht gut, wenn Enge vorhanden ist. Da kann das Blut nicht gut fließen. Und wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dann wird Gott auch den verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und noch einen Vers aus Epheser 4, da geht es auch, der Zusammenhang ist da auch für den Aufbau und was fördert und was hindert. Und da geht es um das, was unserem Mund rauskommt und das, was in unserer Seele manchmal so aufwallt. Aber er sagt hier auch, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Ja, ich danke dem Herrn für den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist ist wirklich das, was diesen Tempel leitet, ausmacht, dirigiert, füllt, sensibilisiert und auch stärkt in der Reinheit. Lobe den Herrn für den Geist in uns und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes.
Ja, Amen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und 2. Korinther 6, 16 sagt, was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Und Geldliebe ist Götzendienst. Und das will ich noch als ein kurzes Beispiel bringen, weil ja gesagt wurde, dass die Sünde uns auch blind macht und viele Dinge uns hart machen können. Und damit ist nicht zu spielen. Ein Beispiel von Bileam, einem Propheten im Alten Testament. Zu dem kam der König Balak und Gott kam zu Bileam und sprach, das ist 4. Mose, Kapitel 22, Vers 9. Und Gott kam zu Bileam und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Und Bileam sagte zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat sie zu mir gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt, verfluche es mir. Vielleicht bin ich dann imstande, gegen es zu kämpfen und es zu vertreiben. Das will der Balak. Die Antwort ist eigentlich sehr klar, die der Herr gibt. Und Gott sprach zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Um es kurz zu machen, der Bileam, aus dem Kontext wird klar, dass er auch ein Herz hat, Gewinn zu machen. Und Geld, Silber und Gold zu kriegen, wenn er diesem Anspruch genügt, wenn er es vielleicht doch macht. Und so sagt er, lass mal sehen, vielleicht hat der Herr morgen, wenn ich ihn morgen noch mal frage, eine andere Meinung. Es ist sehr abwegig, aber wenn etwas in uns so stark ist, dass wir sagen, es muss aber, koste es, was es wolle, ich will, dann will ich das. Und dann ist die Frage, will das der Herr auch? Aus der Geschichte wird klar, dass der Herr sehr zornig wurde. Sehr zornig. Und Das Verwirrende ist, er fragt den Herrn, soll ich gehen? Und der Herr sagt, ja, geh. So, als wird es wirklich genug sein. Geh. Aber sag nur, was ich dir sagen werde. Und man denkt, okay, der hat gut dran getan, den Herrn zu fragen. Aber er ist mit Blindheit geschlagen. Das passiert uns, wenn wir Abwege pflegen, wenn wir an dem festhalten, was übel ist. Es tötet uns. Wir sehen nichts mehr. Und schon steht der Engel des Herrn mit dem Schwert da. Der steht im Weg, um ihn niederzumachen. Er reitet auf seinem Esel und der Engel des Herrn steht immer wieder im Weg, dreimal. Und der Esel sieht den Engel, aber er nicht. So erblindet. Und Geldliebe macht auch blind. Und es gibt viele Dinge, die uns blind machen. Das ist nur ein Beispiel. Am Ende jedenfalls ist es erstaunlich zu sehen, wie der Herr dann den Esel sprechen lässt und ihm durch den Esel sagen lässt, was die Situation ist. Der William hat ihn ein paar Mal geschlagen und sagt sogar, ich würde dich, wenn ich jetzt ein Schwert hätte, ich hätte dich erschlagen, du Esel. Was ein Wahnsinn, wenn wir in unserem Wahn dahin rennen und nicht mehr zu bremsen sind. Deswegen ist gut, wenn wir uns immer früh bremsen lassen, jeden Tag einbremsen lassen vom Herrn. Jeden Tag rufen, Herr Jesus, rette mich. Herr Jesus, komm, gib mir einen Vers, rede zu mir. Dass wir nicht erst irgendwie da in dieses Rennen kommen. Ja? Lest es selber. Es ist wunderbar zu lesen, wie diese Geschichte weitergeht. 4. Mose 22. Amen.